das Metall Gold, wo die Sonne glänzt, Reichtum und ein ganz schönes Leben verspricht, kann als homöopathisches Mittel ganz anders sein, nämlich plagen von Selbstmordneigung, Depressionen, einer dunklen und isolierten Leere. Obwohl sehr idealistisch, meditierend und fürsorglich und hochgesetzte Ziele hat. Warum wir das erzählen, das verstehen wir in der nächsten halben Stunde.
Herzlich willkommen bei Homöopathie im Dialog, wo wir heute über das Ähnlichkeitsgesetz reden. Ich bin Nadine Neuenschwander, Homöopathin, und mit mir im Studio
ist der Claudio Rupp, ebenfalls Homöopath.
Hoi Claudio.
Hoi Nadine.
Ähnlichkeitsgesetz. Etwas, das meines Wissens nur in der Homöopathie so angewendet wird, wo etwas Spezielles ist, also eine grosse Spezialität von der Homöopathie und ja, wo so entdeckt ist. Über das reden wir nachher noch, wer das herausgefunden hat und wie das Ganze entstanden ist. Ja, was ist das Ähnlichkeitsgesetz? Das Ähnlichkeitsgesetz besagt eigentlich, dass wenn ein gesunder Mensch Globuli einnimmt, bei ihm können gewisse Krankheiten entstehen. Und eben genau diese Krankheiten kann man nachher behandeln bei einem kranken Menschen. Also Ähnliches mit Ähnlichem.
Da macht man ja auch sogenannte HAMP, das heisst homöopathische Arzneimittelprüfungen. Das heisst, jemand nimmt über längere Zeit ein Medikament, ein homöopathisches, in einer C30, in einer C200, bis er anfängt, Symptome zu entwickeln. Die Symptome werden dann aufgeschrieben. Und so gibt es von allen verschiedenen Probanden gibt's dann ein Arzneimittelbild, wo man dann brauchen kann und dann weiss, für was ein homöopathisches Mittel könnte gut sein.
Genau, da gehören dann jetzt raus, also die Tests oder die ja, Einnahme von diesen Mitteln, das geht natürlich nur mit Menschen. Also Tierversuche sind unmöglich, weil man muss sich äussern können, man muss schreiben, wie geht es mir. Und das wird nachher alles zusammengetragen. Ich habe schon lange nicht mehr an so einem Test mitgemacht, aber ich erinnere mich auch noch, einige müssen das gleiche Symptom haben. Also es ist, wenn es vermehrt vorkommt, wird es dann auch gewichtet. Wie wichtig ist es, in welchem Grad? Und ja, da braucht es wirklich die Beschreibung vom Mensch selber, wie er sich fühlt. Also Tierversuche können wir nicht anwenden, das geht nicht.
Eine gute Arzneimittelprüfung ist auch so, dass sie doppelt verblindet ist. Das heisst, es gibt eine Person A, der sagt, der Herr Müller, Frau Meier, kriegen das Mittel über, also das Virum, und der Herr Steffen und Frau Rupp kriegen das Placebo über. Er gibt die Mittel in einer Person B, die mit der Probanden schwätzt, und die Person weiß nicht, wer was bekommt. Und die Probanden wissen dann auch nicht, ob sie ein Verum oder ob sie ein Placebo bekommen.
Also niemand weiß eigentlich nichts. Das ist eine gute Voraussetzung, dass man dann nicht etwas entwickeln kann oder mit anderen Leuten reden oder sich etwas einbilden oder was auch immer. Man schreibt dann wie ein Tagebuch auf, was man so hat und wie man sich fühlt und so weiter. Und das wird am Schluss dann ausgewertet.
Und es ist ja dann nicht so, dass alle die gleichen Symptome bekommen. Es gibt Leute, die sind eher empfindlich im Kopfbereich, kriegen dann vielleicht Kopfweh über. Andere haben Gliederschmerzen. Und wenn dann, sagen wir mal, von 60 Leuten 5 sagen, ich habe stechendes Kopfweh bekommen bei der Stirn, dann kann man davon ausgehen, dass die das Mittel geprüft haben. Oder jemand anderes sagt, meine rechte Schulter hat wahnsinnig wehtun, einen stechenden Schmerz. Und so wird dann ein Arzneimittel Bild erstellt.
Genau, also das fängt an beim Gemüt, beim Auslöser und dann beim Kopf-zu-Fuß-Schema quasi, dass man es einfach notiert, wo habe ich reagiert. Und so sieht man am Schluss, wenn man das zusammenträgt von den verschiedenen Menschen und wer hat das in welchem Grad und wie häufig und so gehabt, gibt es das sogenannte Arzneimittelbild.
Genau.
Wo man dann in Büchern kann lesen und als Schüler, Student lernen.
Und das wird ja dann auch immer erweitert. In der Praxis merkt man plötzlich, ah, das Symptom kommt ja relativ viel vor und das wird dann auch aufgenommen im Repertorium zum Beispiel.
Und so lernt man die verschiedenen Arzneimittelbilder kennen über Jahre als Schüler oder Student. Und wenn dann eines Tages ein Patient kommt, der genau das erzählt, dass er sich so und so fühlt, dann tut man das Mittel anwenden.
Hast du auch schon Leute gehabt, die zu dir gekommen sind und die haben ein Symptom und dir kommt ein Mittel in den Sinn, das das hat und du hast gedacht, ich habe jetzt fast 20 Jahre gewartet, bis ich jemandem mal das Mittel geben kann?
Ja, das gibt es. Ja, nicht so häufig, aber das kommt vor.
Dann denke ich immer, hat es sich gelohnt.
Hat sich gelohnt. Und es ist auch als Homöopath gut, immer Mittel, die man nicht täglich braucht oder selten braucht, die braucht man vielleicht auch selten, wenn man es nicht kennt, sich immer wieder also ein bisschen aufzufrischen und immer wieder in Arzneimittelbilder zu lesen, reinzuschauen, dass man das alles ein bisschen irgendwo präsent hat, wenn dann jemand kommt, der das braucht.
Was heisst denn das eigentlich, eine Krankheit mit einer Substanz zu behandeln, die ähnlich ist? Wir können euch das ganz einfach erklären. Nehmen wir also mal Apis mellifica. Das ist das Bienengift. Wenn mich eine Biene sticht, dann habe ich eine körperliche Reaktion darauf. Körperliche Reaktion mit einer Schwellung. Es wird rot, ein bisschen entzündet. Es brennt mich. Es juckt mich mit der Zeit. Und es ist besser durch eine kalte Anwendung. Es ist weniger gut, wenn ich einen warmen Platz drauf mache. Und wenn jetzt jemand zu mir kommt und hat genau so einen Hautausschlag, er sagt, schauen Sie, es sieht ganz rot aus, es beißt mich so oft und es brennt mich und es ist besser, wenn ich mit meinem Eiswürfel kühle, dann müsste ich einer guten Homöopathin, einer guten Homöopathin eigentlich das Arzneimittel Apis in den Sinn kommen. Das Gleiche wäre zum Beispiel, wenn jemand käme mit einem entzündeten Hals, wenn du hineinschaust, ist es rot und man sieht eine Schwellung, vor allem auch beim Halszäpfchen habe ich noch nie gesehen. Es brennt ein bisschen durch kaltes Wasser. Dann müsste einem auch ein Sinn kommen, könnte Apis sein. Ein anderes gutes Beispiel, das jetzt einfach zeigt, was es heisst, etwas mit etwas Ähnlichem behandeln, ist, wenn wir uns den Finger verbrennen an der heissen Herdplatte. Normalerweise sagt man ja dann, man soll es kühlen. Aber ihr könnt das nächste Mal probieren. Wenn ich es dann unter kaltem Wasser tue, dann tut das zwar wahnsinnig gut, aber wenn ich den Finger wieder unten rausnehme vom kalten Wasser, nach einer Minute, zwei Minuten fängt es wieder an zu brennen und tut wieder weh. Wenn ich es jetzt mit so warmem, nassem Wasser probiere, wie es möglich ist, das heisst, zu heiß darf es nicht sein, weil der Schmerz ist zu gross, aber es ist warm, so warm ich es verträge. Wenn ich dort drei Minuten drunter gehe und dann den Finger unten rausnehme, oder vielleicht fünf Minuten, wäre besser, dann ist der Schmerz nachher wirklich recht nachhaltig weg. Das könnt ihr selber ausprobieren.
Also es gibt wirklich in der Natur oder in der, wie soll ich sagen, im Umgang mit Menschen und so weiter gibt es auch Beweise oder Sachen, die zeigen, dass das Ähnlichkeitsgesetz funktioniert. Also wenn zum Beispiel jemand sehr traurig und niedergeschlagen ist und du gehst absolut fröhlich auf die Person zu, dann kommt das nicht gut an. Also die Person wird sich zurückziehen und vielleicht noch trauriger oder denken, das lohnt sich doch nicht oder ich kann mir eh nicht helfen. Wenn du aber, du musst selber nicht deprimiert sein, aber wenn du mit einer gewissen ähnlichen Energie auf die Person zugehst, dann kannst du vielleicht etwas bewirken oder kannst dieser Person vielleicht etwas helfen oder sie kann etwas erzählen. Also ich denke, so Ähnlichkeitsgesetz, das gilt auch in der Natur. Es ist eine Frage von der Beobachtung. Es ist nicht in dem Sinn ein Beweis. Es ist, ja, man muss es beobachten und dann merkt man, stimmt eigentlich. Und so arbeiten wir auch. Also bei uns ist nie, jemand hat etwas und es muss weg. Es muss entfernt werden, ausradiert werden, sondern man stimmt sich wie auf das ein, eben mit dem Ähnlichkeitsgesetz.
Darf ich noch mal ein Beispiel erzählen? Es war noch verrückt, wo ich in einer Familie die Tierarztbotschaft überbringen musste, dass das Kätzchen gestorben ist, weil es überfahren worden ist. Da habe ich die Mami und das kleine Kind angetroffen. Das Kleine war ungefähr 4 und das Kind hat dann wahnsinnig angefangen zu brüllen. Und irgendwann hat plötzlich die Mami angefangen zu brüllen. Und ich sage dir, das Kind hat gerade aufgehört und hat den starken Part übernommen. Ja. Da habe ich auch gedacht, das ist auch die Ähnlichkeit.
Ja, genau. Ja, ich denke, ich habe mir auch überlegt, wie können wir uns jetzt da vorbereiten. Und irgendwie ist es ja einfach etwas, das entdeckt worden ist. Und es ist einfach so. Also es ist wie ein Naturgesetz. Das kennt man eigentlich schon sehr lange. Also auch ältere Heiler wie der Hippokrates oder der Paracelsus haben es gekannt, haben es beobachtet. Der Dr. Hahnemann hat es dann selber, können wir nachher erzählen, wie wirklich so bestätigt bekommen mit dieser Substanz, dass da etwas geht und passiert. Und schlussendlich ist das wie so ein Erfahrungswert, wo man eigentlich damit schafft, oder? Und gesehen hat, so bringt man Krankheiten wirklich weg. Also sie sind nicht eben irgendwo, wer schon die ersten Podcasts gehört hat, für uns gibt es eine grosse Unterscheidung zwischen geheilt und unterdrückt. Und heilen, denken wir, sagen wir, ist einfach vor allem durch das Ähnlichkeitsgesetz möglich und nicht durch das Gegenteilige.
Der Paracelsus hat auch schon angekündigt, dass es gut wäre, Ähnliches mit Ähnlichem heilen. Er hat einfach nicht Medizin gefunden. Wie kann ich das medizinisch umsetzen? Der Hahnemann war der Erste gewesen. Und wenn ich darf, dann erzähle ich das erst. Der Dr. Hahnemann, wir haben das zwar im zweiten, dritten Folge schon erzählt, hat ein Buch übersetzt von Cullen, wo drin gestanden ist, dass Chinarinde astringierend wirke und darum wirke das so gut bei Malaria. Aber der Zusammenhang zwischen astringierend und Malaria ist relativ klein. Und dann hat er gesagt, ja, aber es gibt ja Sachen, die noch viel zusammenzüchender sind als Chinarinde. Und darum hat er den Selbstversuch gemacht und hat dann gesehen, dass er Malaria-ähnliche Symptome entwickelt. Und er hat das gewusst, weil er schon als Kind Malaria mal hatte. Und dort ist ihm ein Licht aufgegangen und er hat gesagt, ah, okay, Ähnliches wird Ähnliches heilen.
Er hat ja dann die Chinarinde eingenommen, ich weiß nicht, in welchen Dosierungen, und hat dann Malaria-Symptome entwickelt.
Er hat pur genommen.
Pur, das habe ich nicht gewusst.
Er hat, glaube ich, 2 Löffel davon genommen. Mhm. Und hat dann gesagt, er hätte Fieber bekommen, aber Fieber hat man dort noch nicht messen. Mhm. Er hat Fieber bekommen und die Schüttelfröste.
Er hat eben das typische Malaria-Fieber gehabt, das intermittierende, das immer wieder unterbrochene Fieber, das immer wieder kommen kann. Genau. Und dort hat er eigentlich gesehen, wenn du etwas einnimmst, also jetzt etwas Pflanzliches zum Beispiel, dann, wenn du gesund bist und du nimmst das ein, dann kannst du Symptome entwickeln. Und so ist er eigentlich auf die Homöopathie gekommen und hat eigentlich wirklich den Grundstein für die Denkweise gesetzt.
Und dort hat er es ja noch nicht Homöopathie genannt. Nein. Er hatte ja noch keinen Namen dafür gehabt. Und das ist dann erst nachher gekommen, weil das kommt, glaube ich, aus dem Altgriechischen. Homöo heisst Ähnliches und Pathos heisst Leiden, also ähnliches Leiden. Mhm. Genau.
Ja, wieder zurück. Greifend auf das Ähnlichkeitsgesetz, wo einfach die Basis ist von dieser ganzen Heilmethode. Also die Basis, wirklich von Grund auf so zu denken.
Genau, der Spruch, wenn du mit Homöopathin oder Homöopathen Kontakt hast oder Bücher liest, dann kommt ja auch immer Similia similibus curantur. Ähnliches wird Ähnliches heilen. Das war auch der Spruch, den der Hahnemann immer wieder mal gesagt hat oder aufgeschrieben hat.
Also zusammenfassend kann man bis jetzt sagen, es ist eigentlich entdeckt worden durch einen Selbstversuch. Es war schon ein bisschen angedenkt, aber es hat noch keine Lösung gegeben. Und am Schluss war es einfach ausprobieren und wieder ein Mittel nehmen. Und ist es wirklich so? Und der Hahnemann hat sicher wieder Symptome gehabt und hat gesehen, es ist wirklich so. Und hat dann angefangen, die verschiedenen Mittel zu testen.
Genau. Und ich weiss nicht, wie er drauf gekommen ist, zum Verdünnen. Also ich kann mir es nur so erklären, dass, als er geschafft hat als Arzt, hat man ja wahnsinnig hohe Dosen gegeben. Also das sind ganz schlimme Sachen gewesen, wie Mercurius und Arsen. Und er hat, glaube ich, angefangen, sehr wahrscheinlich reduzieren. Also ziemlich fest reduzieren und hat immer weniger gegeben und hat das Gefühl gehabt, aber schau, es hat immer noch Wirkung. Und irgendwann hat er vielleicht angefangen zu verdünnen. Ja. Wenn er in zum Dynamisieren gekommen ist, das weiss ich auch nicht.
Ja, also ich weiss das auch nicht mehr genau. Wir können uns ja mal damit befassen. Ja. Aber ich denke, ein Grund ist sicher gewesen, weil halt viele Mittel, die nachher gekommen sind, die wir schon lange haben, sind hochgiftig. Und vielleicht hat man einfach auch ein bisschen verdünnt, damit man es überlebt.
Besser.
Wenn man das Buch genommen hätte, wäre es zu gefährlich gewesen. Also hat man es verdünnt und hat nachher gesehen, Verdünnungen haben auch einen Effekt. Wir können heute noch ein bisschen über das reden, aber vielleicht auch mal noch separat, weil die Verdünnung von Mitteln ist auch sehr entscheidend. Ja, vielleicht wollen wir es jetzt gerade noch schnell ein bisschen anschneiden.
Darfst du gerne. Ja,
also die Potenz ist auch entscheidend für die Behandlung. Das heisst eigentlich, je mehr eine Krankheit im psychischen Bereich liegt, mental, emotional, psychischen Bereich, desto höhere Potenzen verwenden wir. Und je mehr eine Krankheit sich auf der körperlichen Ebene zeigt, desto tiefere Potenzen. Das kann man nicht generell und immer für jeden Fall so sagen. Es ist einfach so mal grundsätzlich ein bisschen ein Anhaltspunkt.
Und da müssen wir natürlich auch, wenn ein Patient bei uns ist, müssen wir auch schauen. Die Potenz, die wir geben, sollte der Person ähnlich sein.
Genau.
Oder dem Symptom ähnlich sein. Vielleicht müssen wir noch das Aurum-Rätsel lösen, vom Anfang, das Gold-Rätsel. Wenn man Gold tut, mit einer Gruppe von Menschen prüfen, dann kommen die Symptome wie Leere, es geht mir nicht gut, ich fühle mich depressiv und so weiter und so fort. Und das ist das, was wir am Anfang angesprochen haben.
Ja.
Der Dr. Jus hat immer gesagt, Medurinum, wo ein Soden ist, so etwas Krankes und Schmutziges kann so etwas Schönes bringen. Und Gold, wo etwas so Schönes ist, kann so etwas Schmutziges nicht Schönes bringen. Das, das haben wir noch Eindruck gemacht.
Und da gehört vielleicht auch raus, so eine Arzneimittelprüfung mitmachen. Die ist nicht so ohne. Also man muss stabil sein, man muss das wählen. Man kann das natürlich jederzeit unterbrechen, indem man andere Mittel nimmt oder das antidotiert und auflöst, wenn man das nicht mehr verträgt. Aber so eine Arzneimittelprüfung mitmachen ist eine Herausforderung für den Körper und für einen selber. Aber es ist auch sehr spannend. Und mir gefällt vor allem auch, dass wir das an uns selber testen, also auch eben Homöopathen, die da mitmachen und andere Leute, die das wollen. Aber ja, der Mensch will ja etwas und er testet es an sich selber. Und ich finde das eine sehr humane Art und Weise, ein Medikament zu testen. Das auch ein bisschen erleben, was da abgeht, oder? Wenn man jetzt gerade auf Tierversuche hinweist. Also, das ist auch ein bisschen das Thema für sich, was man von dem sollte halten oder nicht. Es gibt auch sehr viele Leerläufe, die nicht nötig wären, schlussendlich.
Oft hört man auch Kritik an dieser Ähnlichkeitsregel, also im Grundsatz simile similibus curantur, weil die heutige Schulmedizin ist ja so, dass sie nach dem Grundsatz contraria contraris curantur schafft. Die Frage ist doch einfach, was für einen Anspruch man hat. Was ist heilig? Wenn ein Kind Fieber hat, dann ist es eigentlich ganz einfach, dass man dem Kind einfach den Fiebersenker gibt und das Fieber geht dann auch wirklich weg. Aber die Frage ist, ist das Kind dann geheilt oder ist es nicht geheilt?
Ich finde, das kommt eben, haben wir auch schon, das kennen wir ja mittlerweile, ein bisschen unser Konzept, das kommt auf die Konstitution drauf an. Also es gibt Leute, die gut können unterdrücken können und das macht überhaupt nichts, geht auch lang gut und ab und zu braucht man einfach ein Medikament und ist keine Sache, oder? Die Patienten, die zu uns kommen, das sind ja auch nicht, meistens nicht so Leute. Also entweder wollen sie es grundsätzlich nicht so, sie schauen es einfach anders an, oder sie haben Probleme bekommen durch ihre Unterdrückungen. Das heisst, es kommt zuerst immer wieder. Die Lebenskraft bringt es immer wieder auf den Tisch. Und wenn die Unterdrückung irgendwann nicht mehr funktioniert, dann geht die Krankheit eine Stufe weiter. Eine Stufe tiefer, eine Stufe schlimmer, bis du halt dann schlussendlich zum Handeln irgendwie gezwungen wirst, oder? Und das ist eigentlich dann unser Job, wo wir zum Zug kommen.
Fieber ist sowieso ganz speziell, und das haben wir auch schon erwähnt. Und ich frage eigentlich immer, wie das Kind zu Weg ist. Wenn es noch spielt und wenn es noch am Leben teilnimmt, dann lasse ich es einfach so sein. Wenn Eltern mir dann sagen, mein Kind ist jetzt apathisch, nimmt nicht mehr am Leben teil, dann suche ich das richtige Mittel. Und dann geht das Fieber geht es im Normalfall innerhalb von 12 Stunden in eine erhöhte Temperatur rein.
Es geht schnell mit dem homöopathischen Mittel, ja. Ja, und eben dort gehört er auch wieder raus. Es ist einfach die Frage, eben, redet man von Beseitigung vom Symptom. Fieber ist heute etwas, wo man gar nicht mehr will, wo man gar nicht mehr etwas darüber weiss und kennt. Es ist einfach in unserer Gesellschaft so, dass es einfach weg muss, oder? Wir haben ja viel auch, dass wir funktionieren müssen. Sei das Schule, sei das Kita, sei das Arbeiten, dieses und jenes. Und das stört einfach. Und gerade wenn man auch nichts Homöopathisches gibt, also gar nichts, dann geht es relativ lang. Und das kennen wir nicht mehr so, das auszuhalten. Und die 7 bis 10 Tage einfach die Ruhe gönnen und daheim sein. Also wir haben uns halt auch zu einer Hochleistungsgesellschaft entwickelt, die uns die gewöhnt sind, etwas zu holen, machen, und es muss relativ schnell weg. Bei Fieber, da bin ich auch der Meinung, bräuchte es eigentlich häufig gar nichts. Und können hoch Fieber haben oder Fieber haben, ist ein Zeichen von absoluter Gesundheit vom Immunsystem. Und man weiss von Leuten, die Autoimmunerkrankungen haben, psychische Erkrankungen, dass das nicht mehr funktioniert. Und dass man es manchmal in gewissen naturheilkundlichen Therapien wieder dorthin bringt, dass sie Fieber entwickeln können. Sogenannte Fiebertherapien, vielleicht hat das auch noch einen anderen Namen, ich kenne es nicht genau. Aber wieder können Fieber haben, ist sehr gut.
Ich denke, Sauna ist auch, ja. Man sagt ja, Sauna ist gesund, und ich glaube, das ist ein künstliches Fieber, das man erzeugt.
Ja.
Meine Patienten, die ich behandle, die kommen oft nach ungefähr 8-9 Wochen und sagen, ich habe jetzt wieder mal Fieber gehabt, das habe ich jetzt etwa 10 Jahre lang nicht mehr gehabt. Aber dann weiss ich auch, dass wir mit dem Arzneimittel auf dem richtigen Weg sind.
Also es gibt auch wirklich homöopathische Studien oder Bücher darüber, wer kann Fieber entwickeln, wie hoch und wer nicht mehr. Und dort kann man genau sehen, zu welchen Krankheiten man schlussendlich dann neigt. Oder? Das ist nie abschliessend immer so, das ist selbstverständlich. Die Menschen sind ganz verschieden, aber es gibt eine Tendenz. Und Fieber können haben, die man Erwachsenenalter ist nicht so häufig, und wer das noch kann, ist wirklich gesundheitlich auf der sicheren Seite.
Ja, man sagt ja, Fieber, mit Fieber über 38,5 meint, es gibt auch Studien, sagen wir 2 Jahre gegen krebsartige Erkrankungen geschützt.
Genau.
Aber ich könnte jetzt die Quellen nicht mehr angeben. Vielleicht nochmal wegen der Kritik, wenn man sagt, da ist schon die Ähnlichkeit gesetzt und in diesen Globuli ist schon gar nichts mit drin. Globuli ist eine Information, und Information kannst du nicht messen. Und wir sind ja eine Erfahrungsmedizin, und die Erfahrung, die ich gemacht habe, zeigt mir, dass es wirkt. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht zu haben.
Genau, es ist der Alltag, der einem zeigt, ob es funktioniert oder nicht. In unserem System, wie wir da denken, in der westlichen Welt, ich kenne nicht alle Regionen, aber da finde ich es sehr ausgeprägt, ist es schon so, dass wenn es nichts drin hat und nicht materiell ist und messbar, wegbar, beweisbar, abzählbar, dann ist es nichts. Aber ich denke, da gibt es auch ganz viele Beispiele, wo wir auch etwas nicht wegzählen messen können, und es nützt uns gleich.
Liebe kannst du auch nicht messen.
Genau.
Musik kannst du auch nicht messen.
Oder wenn du zum Beispiel zu einem Psychologen oder Psychiater gehst und ein gutes Gespräch hast, kannst du wieder ein Stück weiterkommen. Es kann dir helfen, es geht dir besser, du hast wieder Perspektiven. Diese Worte, die legen wir auch nicht auf den Waage und wägen sie weg und sagen, wie viel Gramm, Milligramm und so weiter. Das ist ja, das machen wir ja selber die Erfahrung, dass uns unter Umständen, je nachdem welcher Typ das wir sind, ein gutes Gespräch helfen kann. Oder ein Lied. Oder eben der Sonnenaufgang. Oder irgendetwas, das du anschaust. Das ist nicht messbar und ist nicht wegbar. Mit dem haben wir, also hat ein Teil der Menschen wahnsinnig Mühe, dass da sogenannt nichts drin ist, und das ist quasi eine Zumutung, und das gibt es doch nicht, dass man mit nichts probiert, etwas zu machen. Aber das ist, ja, am Schluss kann ja jeder selber wählen, was er möchte.
Genau.
Und was nicht. Und ich finde es auch legitim, dass man dann selber Erfahrungen damit macht. Und es gibt Menschen, die Homöopathie ihnen nie geholfen hat. Sie haben einfach nie ein gutes Mittel bekommen. Und dann verstehe ich das, dass man das nicht mehr macht und etwas anderes ausprobiert.
Ja.
Ich kenne sogar eine Homöopathin, die auch die 4-jährige Ausbildung gemacht hat wie mir. Sie hat selber noch nie ein gutes Mittel gehabt. Sie hat einfach noch nie etwas genützt. Und sie hat am Schluss wieder aufgehört mit dem Beruf. Und ist nicht dagegen. Aber es hat ihr einfach nichts genützt. Und dann verstehe ich auch, dass man, wenn man keine gute Erfahrung gemacht hat, dass man halt dann nicht dort hängen bleibt.
Sollen wir noch eine Zusammenfassung machen? Also, das Ähnlichkeitsgesetz gehört wie die Lebenskraft auch zu den Hauptprinzipien der klassischen Homöopathie. Es bedeutet, dass ein Arznei bei einem Gesunden kann Symptome und Beschwerden entwickeln kann. Wenn jetzt jemand zu uns in die Praxis kommt und genau von diesen Beschwerden und diesen Symptomen erzählt, wo die Personen an dieser Prüfung hatten, dann müssen wir merken, der braucht genau das Mittel. Und mit diesem Mittel können wir den Patienten heilen oder sicher Beschwerden mildern. Der Grundsatz ist im Namen des Medizinsystems verankert. Homöopathie bedeutet übersetzt Homoios, Ähnliches, und Pathos, Leiden. Das kommt aus dem Altgriechischen und heisst Ähnliches Leiden.
Ja, und was ich gemerkt habe in der Vorbereitung zu diesem Thema, ich habe gedacht, oh ja, das wird nicht so einfach. Es ist wirklich etwas, das eben einfach entdeckt worden ist, wo man ausprobiert hat und am Schluss hat sich das einfach bewährt. Es gibt wie nicht in dem Sinn, doch es gibt schon Beweise mit der Arzneimittelprüfung, eindeutig. Also wer nicht an die Homöopathie glaubt, dem kann man wirklich empfehlen, dass er einmal regelmäßig ein Mittel in einer gewissen Potenz einnimmt, bis er anfängt, Symptome zu entwickeln. Es gibt schon einen Beweis, aber es ist halt einfach schlussendlich auch von verschiedenen Heilern früher noch wie eine Eingebung gewesen, hey, da ist etwas, dem müssen wir nachgehen. Und am Schluss hat man das dann schlussendlich als Methode so entwickelt. Aber jetzt muss ich eigentlich sagen, wenn ich darüber nachdenke, es gibt einen Beweis für die Homöopathie. Das ist nämlich dann, wenn wir einfach ein Fläschchen von einem Mittel kaufen und regelmäßig von dem einnehmen. Das kann jeder probieren. Man kann wieder aufhören mit dem, ein paar Kaffee trinken, ein bisschen Perskindol einreiben, was auch immer. Dann gehen die Symptome wieder vorbei. Oder man schaut nach, was ist das Gegenmittel in der Homöopathie. Tut es antidotieren, also auflösen. Und von dem her, wer wirklich den Beweis will, etwas zu spüren von der Homöopathie, kann das eigentlich ausprobieren. Das ich habe es sehr eindrücklich gefunden in der Arzneimittelprüfung damals.
Ich habe nie eine gehabt.
Also ich habe dort mitgemacht und man sagt auch, es ist gesund, das mitzumachen. Also es schüttelt einem selber und den Körper recht durch. Man geht einfach auch bis an die Grenzen, wo man es vertreibt. Man kann es antidotieren, wenn man das nicht mehr will. Es geht sowieso vorbei, wenn man es nicht mehr einnimmt. Es hört einfach auf und flacht wieder ab dann mit der Zeit. Und sonst tut man es eben dann auflösen. Und ich finde es schon sehr eindrücklich, ja, wie das so tut. Und eben das Schönste finde ich auch, dass wir das an uns Menschen selber, wir wollen ja das, ja. Und dass wir das auch an uns selber testen und auch ein bisschen leiden. Danke dir, Claudio.
Danke dir, Nadine.
Danke euch allen fürs Zuhören. Wir sind ein unabhängiger und werbefreier Podcast, der allein durch eure Spenden finanziert wird. Wenn ihr uns unterstützen wollt, so könnt ihr auf unserer Homepage homöopathie-podcast.ch den QR-Code nutzen und uns einen Betrag überweisen. Die Musik kommt von Claudio. Wir reden das nächste Mal über homöopathische Arzneien. Danke vielmals fürs Zuhören. Tschüss zusammen.
Tschüss.